Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 148. Lateinsendung von Radio Frei. Carissime salvete ad editione, centesimam, duode quinquagesimam, emissionis latine, stationis radiophonici Freia Erfurtiensis. Heute habibimus colloquium per contativum cum domna Maria Knabe, que nunc vicaria est, vicaria protestantica, it est gradus professionales ante sacerdotium sita vultis protestanticum, quamquam scimus sacerdotium protestanticum valdeti feria sacerdotia orthodoxus sive catholico. Et ista Maria Knabe olim fui discipula in gymnasio senatorio erfurtiensi, ubi etiam linguas antiquas, sit est latinam et graecam, didicerat, et in colloquio nostro etiam de momento linguarum antiquarum in studiis theologicis loquetur. Tamen necesse est etiam alias res facere praeter scientiam linguarum antiquarum. Sine ullo dubio et de istis expectationibus in sacerdotium protestanticum etiam nobis notiones suas et ideas suas aperiet. In gymnasio de medium annum fuit instruens, quae periodus in preparatione multiplici sacerdoci numerare potest. Et spero fore ut non nulli auscultatores qui queve ad hoc nesciunt quid faciam post scolam ut illi theologiam studiant, quia Maria Knabe de magna varietate istius muneris loquetur. Et semper bene est cum hominibus ipsis loquis tui interest aliquius rei, aliquius professionis, ut dete informeris directo, nonne? De magna varietate istius muneris iam sumus locuti, questio alia oritur, num necessaria sit etica, tamquam materia scholastica, necne num sufficiat instructio religiosa, etiam ad res ethicas implendas, questio politica in Germania, quia ante non nullos annos Berolini dixerunt instructionem religiosam esse voluntariam, instructionem in ethicis esse omnibus sequendam, et ecclesiae mea opinione recte dixerunt instructionem religiosam etiam ethica optime complere. Exuptamus vobis gaudium in auscultando, quando Maria Knabe de peritiis suis semucinatur. Heute haben wir bei uns eine ganz interessante Person, Frau Maria Knabe, sie ist Vikarin. Was ist denn eine Vikarin?
Ein Vikariat, das ist die Ausbildung zur Pfarrerin in verschiedenen Bereichen und so auch in der Schule. Und da hatte ich die Ehre, nochmal in meine alte Schule zurückzukehren. Also das Theologiestudium habe ich nie bereut, das fand ich wirklich ein tolles Studium. Aber es ist, dadurch, dass es sehr theoretisch ist, manchmal auch etwas langatmig. Also man muss sich schon auch immer gucken, wo man sich besonders interessiert und sich diese Bereiche auswählen. Dafür ist Theologie einfach frei genug, dass ich da auch wählen kann, was mich interessiert. Und für mich bot es sich an, nebenbei noch einen Ausgleich zu schaffen, indem man auch praktisch irgendwo Erfahrungen sammelt. Aber das muss jeder für sich wissen. Und ein Punkt, diese alten Sprachen, die man dann in dem Studium natürlich auch weiter erlernt, das erfordert ganz, ganz viel Muße und das muss man vorher schon auch wissen, dass das viel Arbeit ist.
Und natürlich Vorteil, wenn man das schon gelernt hat, wenn man das Graecum, wie das heißt, auch nicht mehr nachmachen muss, Altgriechisch nicht auf der Universität auch noch lernen muss. Spielt denn eigentlich jetzt ganz konkret Latein und Griechisch und Hebräisch wirklich eine Rolle dann in der praktischen Arbeit? Es gibt ja auch von manchen die Kritik, dass da zu viel Wert darauf gelegt wird und andere Bereiche wären ja viel wichtiger, also wie man mit den Menschen umgehen kann.
Also es ist auf jeden Fall so, wenn man jetzt in Griechisch oder Hebräisch nicht das absolute Genie ist und einem das total liegt, dann würde man trotzdem eine gute Pfarrerin oder ein guter Pfarrer werden. Ich schließe das auf jeden Fall nicht aus. Aber ich glaube, es ist schon schön, wenn die Sprache, also wenn viele Menschen diese Sprache weiter erlernen und sie damit auch lebendig bleibt. Das ist schon ein großer kultureller Wert, den man da mitbekommt.
Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte immer, Latein hat mit der katholischen Kirche zu tun und wir sind jetzt im Protestantismus. Ist besonders im Protestantismus die Hochhaltung der alten Sprachen jetzt wichtiger als bei den Katholiken inzwischen?
Das kann ich gar nicht sagen, wie das ist, ob das da höher ist oder nicht. Aber ich denke, es ist immer wichtig, wenn es Sprachen gibt, dass die einfach am Leben erhalten werden.
Bei Latein und Griechisch ganz konkret, welche religiösen Texte sind in diesen Sprachen?
Ja, man könnte jetzt zum Beispiel bei den Wüstenvätern schauen. Das Neue Testament ist natürlich auch eine große Schrift, die wir uns dadurch erschließen, dass wir Griechisch übersetzen können, natürlich. Und anhand einer Übersetzung fallen erst überhaupt manche Textbrüche auf und ich kann sehen, okay, was ist denn eigentlich von diesem Text möglicherweise ursprünglich? Also es sind natürlich alles nur Hypothesen, aber das gelingt mir vor allem, wenn ich in den Urtext schaue und nicht, wenn ich nur in der deutschen Übersetzung bleibe.
Also wenn ich mich vorbereite für eine Predigt, dann gebe ich mich nicht zufrieden mit den deutschen Übersetzungen, sondern schaue, wenn es um bestimmte Wörter geht, was das genau bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, da fallen vor allem Wortverwandtschaften auf zwischen den einzelnen Worten, die vor allem auch durch Laute erklingen. Indem ich den Text für mich vorlese, sehe ich, okay, dort hat vielleicht der Autor ein besonderes Stilmittel benutzt und deswegen großen Wert auf diese Passage gelegt. Und das kann man manchmal im Deutschen nicht genau nachmachen und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, da einen Blick reinzuwagen.
Ich habe mal gelesen, dass Luther bis an sein Lebensende im internationalen Austausch mit anderen Wissenschaftlern hat immer Latein verwendet, weil das war eben die international anerkannte Übersetzung. Also kann man sagen, Reformation und alte Sprachen, Hebräisch natürlich auch, das passt gut zusammen.
Auf jeden Fall.
Jetzt werden Sie wahrscheinlich im Religionsunterricht, den haben Sie wo absolviert jetzt als Vikarin?
Ich habe eine 5. und eine 7. Klasse hier an der Schule unterrichtet, hauptsächlich.
Fällt Ihnen da irgendwas auf? Haben sich die Schüler in der Zwischenzeit verändert?
Also ich muss sagen, ich habe uns als Schüler sehr viel frecher erlebt, als meine Schüler mir gegenüber aufgetreten sind. Ich habe total herzliche Schüler kennengelernt, die sehr, sehr wohlwollend mit uns Lehrpersonen umgehen und ja, habe da manchmal eine getrübte Erinnerung an meine eigene Schulzeit, wie wir denn da so umgegangen sind mit den Lehrern. Aber ich denke, generell hat sich nicht so viel verändert. Der zeitliche Abstand ist auch nicht so extrem tatsächlich.
Aber interessant zu hören, also die Vorurteile, dass immer alles schlechter wird, die können Sie nicht teilen.
Nein, auf keinen Fall.
Jetzt unterrichten Sie da ja sicher nicht Latein und Griechisch Grammatik, sondern müssen auf moderne Art und Weise auch durchaus Traditionelles, aber nicht nur Schülern nahebringen. Was haben Sie denn da für Themen in der Zeit, die Sie hier waren, durchgemacht? Was ist Ihnen besonders in Erinnerung? Vielleicht, was ist besonders gelungen? Was würden Sie anders machen?
Ja, also ich habe den großen Schwerpunkt Reformation jetzt in der 7. Klasse behandelt und das ist schon ein sehr historisches Thema und da dachte ich mir schon, das wird schwierig für meine Schülerinnen und Schüler und da habe ich erstmal natürlich anhand des Reformationsjubiläums geschaut, in welcher Weise könnten die damit irgendwie in Kontakt getreten sein, ne? Und dann habe ich mir erstmal alle Merchandise-Sachen rausgesucht, die es gerade so auf dem Markt gibt zu Luther und habe da etliche Sachen gefunden über Comics, die Luther-Ente zum Baden, ein Keksausstecher, die Playmobil-Figur und all solche Dinge. Man könnte sagen, es ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Wenn Luther gewusst hätte, dass man ihn mal in der Tasche bei sich tragen würde, wäre er wahrscheinlich sehr erstaunt gewesen. Aber ich glaube, die Schülerinnen und Schüler, für die ist das genau die richtige Ebene, um damit auch in Kontakt zu kommen. Und sie haben es in ihrer in ihrem Umfeld, sehen es ständig. Und darüber habe ich einen ganz, ganz leichten Kontakt, der nahezu barrierefrei ist. Und das war eigentlich genau, habe ich als richtig empfunden, die darüber an das Thema ranzubekommen.
Haben Sie auch andere Erfahrungen gemacht, was Sie sich anders vorgestellt haben im Vorfeld? Weil da lernt man ja auch viel als Lehrer.
Ja, also ich habe dann aus meinem sehr theoretischen Studium doch hart lernen müssen, dass das nicht so einfach ist, das in 45 Minuten irgendwie schmackhaft zu machen, das Thema. Also ein arg komplexes Thema wie der Bauernkrieg in 45 Minuten, das war eine extreme Herausforderung. Und ich habe meine Schüler natürlich auch ein Stück weit überfordert. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich noch lernen muss, da kompakt und weniger Material und dann anhand dessen trotzdem die Chance zu lassen, dass man daraus auch genug ziehen kann und nicht mehr ist mehr, sondern tatsächlich weniger ist da wirklich mehr. Das musste ich da ein bisschen lernen.
Wie schaut es denn aus mit dem Vorwissen der Schüler, die Sie hier in Thüringen unterrichten?
Ja, also das ist natürlich hier am Ratsgymnasium nochmal eine besondere Situation, weil zum einen haben alle Schüler ab der 5. Klasse Religion. Also man hat die Chance als Religionslehrer auf Wissen dann fortwährend auch aufzubauen, indem sie konstant Religion haben. Das ist schon mal ein toller Zugewinn. Und wir haben natürlich hier auch viel Eltern und Schüler, die auch in ihrem Privaten viel mit Religion zu tun haben oder ja einfach gläubig sind und getauft sind. Und damit habe ich natürlich irgendwie Vorkenntnisse oft zu erwarten. Aber dadurch, dass eben jeder Religion hat und eben nicht wählen kann zwischen Ethik und Religion, dann sitzt dann natürlich trotzdem ein breites Spektrum vor mir.
Ethikunterricht kann man denn in den Religionsunterricht einbauen? Das war ja auch ein großes Politikum etwa in Berlin vor ein paar Jahren. Was ist denn da Ihre Meinung und Ihre Erfahrung?
Das sind eigentlich die tollsten Sachen und das sind meistens das, was mit Ethik zu tun hat, ist das, was Schüler unbedingt angeht. Also das betrifft die Gefühlsebene der Schüler und dann ergeben sich eigentlich auch sehr, sehr gute Unterrichtsgespräche. Und in Religionen ist eigentlich fast in jedem Bereich auch ein Teil von Ethik mit drin. Ob es Freundschaft ist, sind es Ängste, ganz verschiedene Dinge. Ich glaube, das hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, wie die Lehrperson drauf ist. Also wenn der Lehrer eher historisch interessiert ist und selber nicht so der emotionale Mensch ist, beziehungsweise das nicht so mag, im Unterrichtsgespräch darüber zu sprechen, dann wird er das wahrscheinlich auch eher gering halten im Unterricht.
Jetzt gibt es von manchen den Vorwurf, die sagen, Ethikunterricht ohne Wenn und Aber, dass im Ethikunterricht ja alle Religionen behandelt wird. Und da gibt es die Vorstellungen, dass wenn es ein konfessioneller Unterricht ist, zum Beispiel islamischer Religionsunterricht oder auch christlicher Unterricht, dass das einseitig ist. Können Sie dem zustimmen oder ist es inzwischen nicht so, dass man auch im christlichen Unterricht offen ist für alle Religionen und über alle Religionen in gleicher Weise informiert?
Im Lehrplan ist klar vorgesehen, dass wir auch über andere Weltreligionen natürlich sprechen, dass natürlich oftmals ein christlicher Schwerpunkt besteht, dass das ist einfach so. Was sicher wichtig ist in dem Zusammenhang, dass es immer interreligiösen Dialog gibt, ne? Also dass wenn es jetzt konfessionellen Unterricht geben soll, dass sich verschiedene Fachlehrer, Fachleiter aus verschiedenen Städten, Bundesländern auch zusammensetzen und darüber reden, wie soll das aussehen? Also gerade um solche Vorurteile vielleicht abzubauen und da ganz klar für sich zu stellen, wenn es natürlich einen islamischen oder Islamunterricht gibt, ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich denke, man muss einfach im Gespräch sein darüber, was machen wir und da ein bisschen Vorurteile abbauen und einfach Barrieren auch abbauen zwischen den einzelnen Religionen.
Kann es sein, dass eine andere Religion von einer anderen Religion automatisch besser verstanden wird? Konkretes Beispiel, dass man sich in so manche Themenbereiche, die der Islam vorgibt, als Christ da einfacher reinfühlen kann. Also, dass man nicht bei Null anfangen muss, dass man weiß, was Religion ist, was religiöse Erziehung ist und dass so automatisch zwischen Religionen der Dialog einfacher ist, als von außen an die Religionen herangeführt.
Natürlich fällt es gerade zwischen abrahamitischen Religionen, denke ich, sehr, sehr leicht, eigentlich einen Dialog anzustreben, weil es einfach viele Inhalte gibt, die sie sich teilen, natürlich auf unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber das Judentum, das Christentum und auch der Islam sind natürlich sehr, sehr eng miteinander verstrickt auch. Und das ist ein Zugewinn. Also kann ich nur so empfinden, dass man gerade da gute Anknüpfungspunkte sieht, dass gerade Buddhismus und Hinduismus uns vielleicht ein bisschen ferner sind, ist natürlich erstens eine räumliche Frage. Ist der Hinduismus natürlich keine große Religion in Deutschland, sondern findet sich in anderen Teilen der Welt. Aber ich finde trotzdem, dass man da auch in Erfurt Anknüpfungspunkte finden kann oder mal einen buddhistischen Tempel besuchen. Das haben wir hier an der Schule damals als Schüler auch gemacht und fand ich sehr, sehr wertvoll.
Jetzt sind Sie Vikarin und wenn Sie jetzt mal nicht in der Schule sind, wo werden Sie denn da eingesetzt?
In der Gemeinde gibt es ganz, ganz verschiedene Aufgabenbereiche. Zum Beispiel habe ich auch eine Konfirmandengruppe, die ich begleite. Und natürlich gibt es noch ganz viele andere Stationen, die ich bisher aber noch nicht kennengelernt habe. Zum Beispiel gibt es, glaube ich, einen Seniorenkreis in der Gemeinde. Und natürlich kann ich dann mit meinem Mentor, den ich in der Gemeinde habe, der mich ebenfalls begleitet und unterstützt, durch denen kann ich auch Kasualien abhalten.
Was ist denn Kasualien? Endlich in unserer Lateinsendung einmal ein lateinisches Wort.
Ja, es handelt sich ganz einfach eigentlich um die Taufe, um Konfirmation. Was haben wir noch alles darunter? Eine Trauung könnte ich machen oder eine Beerdigung.
Was haben Sie davon schon gemacht?
Gar nichts. Ich freue mich aber sehr, sehr auf meine erste Kasualie. Ich bin gespannt.
Sie klingen voller Optimismus. Beschleicht Sie manchmal das Gefühl, dass es eventuell auch schwierig werden könnte?
Natürlich. Also ich glaube, immer da, wo viele, viele Menschen zusammenarbeiten, da gibt es auch Konflikte. Aber ich glaube, es ist ein unheimlicher Schatz, den man mit so einer Gemeinde hat. Also jedes Gemeindemitglied arbeitet da mit seinen eigenen Kräften in dieser Gemeinde. Und indem ich dann irgendwann hoffe ich doch als Pfarrperson, das einfach sehr, sehr wertschätzend wahrnehmen kann und schauen kann, wo die Stärken von jedem sind und die Menschen miteinander vernetzen kann. Ich glaube, da funktioniert Gemeinde gut und da kann man auch die Pfarrperson entlasten. Es ist nicht immer alles von mir abhängig, dass in der Gemeinde das funktioniert, sondern da sind ganz, ganz, ganz viele, die Gemeinde sind und Gemeinde machen wollen. Und klar, bei mir läuft es vielleicht zusammen, indem ich einfach vermitteln kann, aber um mich dreht sich nicht alles und ich muss meiner Gemeinde auch nicht das Gefühl geben, eben, dass ohne mich nichts geht.
Charisma debemus etiam lingua latina loque. Visum salutare aliquem.
Saluto domnum acaman, mentore meum collegas in gymnasio senatorio protestantico erfordiensi et amicam meam millesam.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören. Nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.